Ja, alles wird gut. Und die Hoffnung darauf, dass irgendwie letztlich alles gut kommt, ist ja auch was, was Trost spendet im Alltag. Es ist was, was aber auch tätig werden lässt. Wenn ich davon ausgehe, dass die Dinge gut werden, dann kann ich mich damit engagieren. Und wir haben ja auch in unserer Kultur Zukunftsvisionen, Utopien, wie zum Beispiel in Star Trek, wo Technologie sich immer weiterentwickelt, Fortschritt größer wird, Krankheiten quasi ausgeschaltet werden können und irgendwie ja, eine harmonische Zukunft möglich ist. Es gibt in Hollywood natürlich auch viele Dystopien, aber auch in denen ist irgendwie immer so ein Hoffnungsschimmer da. Die Menschheit gewinnt am Ende meistens, die Technik wird irgendwie kann besiegt werden oder positiv genutzt werden, je nachdem. Und selbst wenn nicht, ist jedenfalls im Alltag so die gängige Ansicht, es entwickelt sich zum Guten. Irgendwie kommen die Dinge gut, es ist so eine Hoffnung dabei. Und ja, wir wollen heute ein bisschen der Frage nachgehen, woher kommt denn überhaupt so eine Utopie und wie kann die in die Tat umgesetzt werden?
Also es ist ja wirklich eine unglaublich spannende Beobachtung, dass wir die ganze Zeit bombardiert werden mit negativen Schlagzeilen, mit schlechten Nachrichten und trotzdem die meisten von uns glauben nicht daran, dass es, also ich glaube nicht, dass es mit mir schlecht rauskommt. Irgendwie hat man das Gefühl, es wird schon irgendwie gut. Und also das ist vielleicht eine gewagte These, aber ich würde sagen, es hat schon auch etwas zu tun mit unserer Kultur und vor allem auch mit einer so jüdisch-christlichen Zeitvorstellung. Die Vorstellung, von der Zukunft her kommt Gott. Und letztlich wird Gott alles gut machen, weil das ist verheißen, also in der Offenbarung zum Beispiel im Neuen Testament. Da haben wir diese Form von Utopien. Es wird gut kommen. Ich glaube, das ist immer noch zutiefst verankert, auch in unserer Kultur, auch in säkularer Kultur.
Also sicher so bei diesen technischen Dingen. Obwohl eben schon da mischt sich jetzt ein, was natürlich schon auch stimmt. Also als du geredet hast am Anfang, habe ich schon auch immer den Impuls gehabt zu sagen, ja, aber so viel Hoffnung ist auch nicht da. Es gibt ganz viele Gründe, um sehr pessimistisch auf die Zukunft und schon auf die Gegenwart zu schauen. Und bei technischen Zukunftsszenarien ist es genauso. Es sind völlig gespalten zwischen, jetzt machen wir die Mittel, mit denen wir alles gut machen und das Paradies auf Erden, und oder gleichzeitig, jetzt kommt die absolute Katastrophe, der Weltuntergang kommt, die KI übernimmt, gibt gegen uns, oder die Chinesen haben sie vor uns, deswegen gibt es 100.000 Szenarien, wie das komplett übel ausgehen kann. Also es gibt auch diese apokalyptischen Vorstellungen und die sind auch Teil in der Bibel. Auch wenn es am Ende gut kommt, kann sehr wohl vorher ganz vieles sehr schief gehen. Das würde ich sagen, steht auch in der Offenbarung.
Genau, es ist wie beides drin.
Ja. Ja, stimmt. Aber eben, die vorherrschend und das letzte Wort hat dann eben doch das Gute. Also ich erinnere mich auch an Worte der Offenbarung. Siehe, ich mache alles neu. Also irgendwie diese Hoffnung ist das, was prägt, was auch unsere westliche Kultur über viele Jahrhunderte hinweg geprägt hat. Wir sind gerade an so einer Schnittstelle, wo das ins Kippen gerät. Aber diese Grundhoffnung ist ja doch irgendwie da und auch verbunden mit diesem Begriff, eben Reich Gottes. Jesus spricht viel vom Reich Gottes. In Markus 1 sagt er auch, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also Reich Gottes ist so genau das, was eigentlich auf uns zukommt, aus der Zukunft. Diese Verheißung soll erfüllt werden und ist eben irgendwie nahe gekommen.
Genau, die Vorstellung, also dort, wo letztlich alles gut kommt, dort, wo eben Gott regiert und alles neu macht, das ist das Reich Gottes. Dort ist das Reich Gottes angekommen, dort ist es nahe gekommen. Aber heutzutage, muss man sagen, hat dieses Reich Gottes oder die Rede davon, die steht so ein bisschen in der Kritik. Also gerade wenn Christen sagen, mir ist dieses Reich Gottes sehr, sehr wichtig und deshalb will ich mich auch investieren, will ich auch mich politisch, gesellschaftlich engagieren, das wird heutzutage von einigen Stellen als eher gefährlich oder auch negativ gewertet. Also gerade die mediale Aufnahme in den letzten Monaten, aber das ist eigentlich schon, es kommt immer wieder, kommen immer wieder Berichte darüber, dass Christen versuchen, indem sie ihren Glauben sehr offen leben, dann eben auch die Politik zum Beispiel zu verändern. Und da gab es jetzt vieles. Es gab zum Beispiel so ein Short von der ARD. Den haben sie mittlerweile vom Netz genommen, weil es sehr viel Backlash gab. Aber dort ging es um Glaube und Fußball. Und da wurde gesagt, ja, es gibt viele Fußballer, die beten auf dem Platz zum Beispiel, die leben ihren Glauben ganz offen aus. Und zuerst einmal, auf den ersten Blick wirkt das ja harmlos, aber wenn man genauer hinschaut, wenn man dann mit Experten darüber spricht, dann merkt man, das könnte auch gefährlich sein, weil das sind Leute, die gehen dann eben auch an Schulen und sprechen mit den Schülern über ihren Glauben und dahinter könnte sowas wie gezielte Missionsarbeit stecken. Ungefähr so ging das und im Hintergrund seien dann eben so Netzwerke und Gruppierungen, die ein ultrakonservatives Weltbild da reinbringen wollen. Also so war der Short ungefähr. Ich wollte ihn mitbringen, aber eben ich habe ihn nicht mehr im Original gefunden. Aber es gab auch ganz viele andere, also verschiedene Serien, zum Beispiel Evangelikale mit Gott an die Macht oder auch ein anderes Video auch von Arte, Beten am Ballermann. Und dann gehen sie einfach Leuten nach, Christen nach, die eben ganz verschiedene Dinge wollen, propagieren, versuchen, manchmal ganz harmlos, manchmal weniger harmlos. Aber grundsätzlich ist das so eine Skepsis in dieser medialen Aufnahme, würde ich sagen.
Weil dann wird einfach halt wie diese Menschen leben, sich geben, wie sie beten, was sie tun, das wird gelesen als unmittelbar politische Aktion, oder was?
Zum Teil. Zum Teil. Vor allem, wenn die Leute sich eben dann noch berufen auf das Reich Gottes und hey, wir wollen doch das Reich Gottes bringen. Gerade in solchen Situationen schon, ja.
Also es gibt in Amerika sicher Leute, die ziemlich verrückte Vorstellungen haben vom Reich Gottes. Also wo ich denke, die würden das unmittelbar identifizieren, was die jetzt machen mit irgendwie, wir bauen jetzt dieses Reich Gottes hier auf Erden. Also und gewisse Figuren um Trump herum, glaube ich, ist es fair, die kann man genauso lesen, oder? Die machen, die machen Reich Gottes, indem sie jetzt Politik machen, indem sie jetzt Amerika zu einem christlichen Staat umbauen.
Ja genau, also das Spannende ist ja, dieses Playbook von vielen solchen Beiträgen läuft eigentlich häufig so. Also man schaut die Extrembeispiele an, sieht eben irgendwie Leute um Trump, sieht, die sagen bestimmte Dinge. Ja. Also wir machen das für die Ehre Gottes oder für die Herrlichkeit Gottes oder eben um das Reich Gottes zu bauen. Aber dann werden sofort alle, die ähnliche Sprache benutzen, unter Generalverdacht gestellt. Ja. Und das, ich glaube, das ist problematisch. Aber wie du schon gesagt hast, also es gibt auf jeden Fall Bewegungen oder man muss einfach aufpassen, was man eigentlich damit meint, wenn man sagt Reich Gottes. Ja.
Was sind so Bewegungen, die dann wirklich auch in eine gefährliche Richtung gehen oder an die man da meistens denkt, die so mit Reich Gottes?
Also was ganz prominent war, aber ich weiß nicht, das ist schon eine Weile her, aber es gibt es heute immer noch, ist so dieses Seven Mountains Mandate, hieß das, so Dominionism. Also die Idee ist eigentlich, die ursprüngliche Idee ist eigentlich einfach nur, Menschen werden beeinflusst auf verschiedenste Weise, in Kultur, in Gesellschaft, in der Politik, in der Bildung und so weiter und so fort. Und Christen sollten in all diesen Bereichen sich engagieren und aktiv sein. Das finde ich an sich fair enough, warum nicht? Alle sollen in allen Bereichen aktiv sein, wo sie das wollen. Aber dann gibt es so einen Switch, vor allem so in gewissen Formen von Evangelikalismus in Amerika. Und dann eben Fragezeichen. Das wird einfach übersetzt zu uns. Aber in Amerika ist es jedenfalls so, dass die dann das wirklich deuten als, wir haben jetzt dieses Mandat, diesen Auftrag von Jesus Christus selbst. Es ist eine neue Zeit angebrochen, so dieses New Apostolic Reformation. Die glauben dann wirklich, dieses 2000 ist um, jetzt ist das neue Zeitalter. Wir sind jetzt die Herrschaft Gottes wieder aufrichten und die diese verschiedenen Bereiche systemisch nicht nur unterwandern, sondern eigentlich übernehmen. Also da kommt dann wirklich so Invasions... Invading Babylon ist sein Buch von, wie heißt der?
Von
Peter Wagner oder so heißt
er. Ich glaube, Lance Wallnau und von mit Bill Johnson zusammen.
Ah, wirklich? Ja, genau. Also, ein paar von diesen evangelikalen Leitern, die dann wirklich die Idee haben, also die Welt ist böse, ist Babylon und wir greifen die an sozusagen. Wir übernehmen da politisch und bauen damit mehr oder weniger unmittelbar das Reich Gottes hier auf der Erde. Das ist unser Auftrag von Gott. Und das ist dann nahe an dem, was man, wenn man jetzt von außen drauf schaut, sagt, ja, die wollen einen Gottesstaat bauen. Weil die würden natürlich, oder die Frage ist dann natürlich, würden die dann sagen, Gott regiert hier oder wir als Stellvertreter für ihn regieren jetzt hier, übernehmen da in diesen verschiedenen Bereichen. Aber da ist wirklich ein strategisches, nicht nur beeinflussen und prägen, weil da muss ich schon sagen, Demokratie, Pluralismus heißt, jeder darf beeinflussen, jeder darf prägen. Ich will meine Meinung sagen können, wenn das jemand überzeugt und das stimmt und das funktioniert, dann soll die das auch übernehmen dürfen. Und ich will auch von anderen hören, wenn die was Interessantes zu sagen haben und das stimmt und das funktioniert, dann will ich das nicht verpassen. Mhm. Also, dass man sich einbringt, dass man gestaltet, dass man auch in dem Sinne Einfluss nehmen will, ist das eine, aber wo es dann wirklich so mit einem messianischen Verständnis von ich verkörpere jetzt das, ich bringe das, ich bin mehr oder weniger fast bei manchen von diesen Apostels, ich bin berufen, hier Herrschaft zu übernehmen, mhm, an der Stelle Gottes, dann nimmt es eine Form an, die ich denke, die ist schwer kompatibel mit der Gesellschaft, die wir jetzt haben. Aber vor allem, und das ist ein interessanter, sie ist auch schwer kompatibel mit eigentlich biblisch-theologischen Vorstellungen davon, was das Reich Gottes eigentlich ist.
Ja, und aber ich würde schon nochmal, eben, was du gesagt hast, das sind, man könnte jetzt sagen, ja gut, das sind einige Fringe-Bewegungen, also so am Rande und so, ja, aber die haben tatsächlich wirklich nicht so wenig Macht und Einfluss im Moment, mhm, in den USA. Das heißt, aus dieser Perspektive verstehe ich auch die Kritik vollkommen. Also eben bei, ja, dieser New Apostolic, ja, Reformation, Paula White ist die Leiterin des Faith Office im Weißen,
ja,
Haus,
ja,
und so die engste Beraterin, wenn es um so religiöse Fragen geht. Und die versteht sich selbst als Apostelin dieser Bewegung. Also sie, ja, ist da voll mittendrin. Und wer schon mal ein paar Videos gesehen hat von ihr, sie ist schon manchmal etwas komisch, kann man sagen. Ja. Aber dort hat man wirklich diese Vorstellung, wir sind hier hineingestellt, wir sind hier, um diese Nation, sprechen dann nicht von einem Gottesstaat, aber von einer christlichen Nation.
Ja.
Wir wollen eine christliche Nation. Mhm. Dort ist schon wieder problematisch, weil
das ist eine Vermischung, ja, das stimmt.
Ja. Es kann ja auch gut sein, dass eine christliche Nation was Gutes wäre, aber es kann eben auch sein, dass es dann mit ganz vielen politischen Richtungen und Bewegungen ins Bett steigt, was dann eben nicht so gut ist.
Ja. Also ist das Ziel etwas Ähnliches, Vergleichbares mit dem, was im Iran ist, das ja auch ein muslimischer Staat in dem Sinne ist?
Ja, es ist schwierig, das zu vergleichen, glaube ich. Aber es wäre ein interessantes Gespräch darüber, inwiefern sich wie sich der Islam zu einem politischen System verhält. Mhm. Ich würde, so wie ich das einschätze, aber ich bin überhaupt kein Experte, ist da sicher eine größere Nähe drin, grundsätzlich in vielen, also im Mainstream, als das im Christentum sich entwickelt hat.
Okay.
Weil das Spannende ist ja genau, dass jetzt in der Geschichte des Christentums man diese Rede hat vom Reich Gottes, aber dann komplett unterschiedliche, völlig diametral einander entgegengesetzte Interpretationen davon, was dieses Reich Gottes ist, wer es bringt, wann es kommt und welche Rolle der Mensch jetzt da spielt oder ob das nicht eigentlich viel mehr Gott machen müsste, mhm, und die Menschen gar nicht. Mhm. Also schon am Anfang beginnt ja die Jesusbewegung, beginnt ja Jesus mit, das Reich Gottes ist nahegekommen, und klassischerweise in den Evangelien viele dieser Jünger denken, Reich Gottes, sehr gut, wir übernehmen jetzt hier die Herrschaft, wann gehen wir nach Jerusalem, wo kann ich auf den Thron sitzen, wenn wir da sozusagen das übernommen haben. Und ein Großteil der Spannung der Geschichte des Evangeliums ist, dass die nicht begreifen, dass Jesus nicht davon redet, dass jetzt sie mit Gewalt politisch das System übernehmen, sondern dass er ein anderes Königreich hat, das nicht von dieser Welt ist. Also der Urimpuls des Evangeliums ist eigentlich nicht in dieser Welt übernehmen, sondern dass die eigene Existenz, die Bürgerschaft im Himmel haben, woanders haben, in einem Reich haben, das sich nicht hier durch Macht und Gewalt, mhm, ausdrücken muss und soll, mhm, und auch nicht kann, weil so das Böse nicht überwunden werden kann, weil so das Problem von Sünde und so weiter, weil all das, wofür Jesus kommt und stirbt und dann am Ende auch aufersteht, weil das nicht möglich ist, mit Gewalt und mit Waffen, mhm, zu verteidigen oder zu erwirken.
Mhm. Das heißt, das Problematische, sagen wir mal, an diesen Bewegungen, wie du gesagt hast, ist ja eigentlich eben Sachen prägen zu wollen oder entwickeln zu wollen aus seinen eigenen Überzeugungen heraus, ist ja an sich was Demokratie ermöglicht und auch, ja, so sein soll. Das Problematische ist in dem Sinne, dass dieses Reich Gottes als etwas gesehen wird, was jetzt und von mir durchgesetzt werden muss, gewissermaßen.
Also jetzt ist nochmal Fragezeichen.
Okay.
Es beginnt irgendwie in Jesus, mhm, und ist, ja, seither irgendwie da, wie auch immer man das jetzt festmacht. Schwieriger wird es bei ich bin jetzt der das macht in meinem... In meinem Programm verwirkelt sich das jetzt. Aber, ja, gleichzeitig hat das Christentum immer gesagt, was wir glauben, das Evangelium muss prägend sein für diese Gesellschaft, mhm, und hat konkrete soziale, politische, ökonomische Implikationen. Das heißt, ich glaube, die Realität ist, es war immer ein Spannungsverhältnis von ich muss gestalten, ich will gestalten, ich bin berufen dazu, diese Welt konstruktiv, positiv im Sinne des Evangeliums mitzugestalten und gleichzeitig diese konstante Versuchung, mich über zu identifizieren mit dem. Was mein Programm zu verwechseln mit dem, was eigentlich der Wille Gottes ist, jetzt in einem objektiven Sinn, sage ich mal, was Gott wirklich will, versus was ich denke, was er wahrscheinlich will, aufgrund meiner Perspektive und dann vielleicht auch nochmal Präferenzen und wie es mir dabei auch gleich geht, ist dann auch nochmal ein Faktor und so weiter. Also am Ende ist dann halt sehr viel Menschliches drin, wenn Menschen versuchen, den Willen Gottes zu tun. Das ist die Realität.
Und da ist genau das, was du vorhin gesagt hast, eben, dass das Reich Gottes nicht einfach mit politischer Herrschaft und Macht erzwungen werden kann. Es dort so hat eine relativierende Funktion. Oder ist, weil genau dort, wo sie darüber streiten, wer ist der Größte im Reich Gottes, da nimmt Jesus die Jünger zu sich, im Markus-Evangelium ist das, und sagt, die Mächtigen dieser Welt unterdrücken die Völker. Aber bei euch soll es nicht so sein, sondern vielmehr sollt ihr einander dienen, so wie ich gekommen bin, um zu dienen. Ja. Also es gibt so etwas wie das Problem, dass man zum Teil sich vielleicht inhaltlich irrt darüber, was das Reich Gottes ist und dann was Falsches durchsetzen will.
Ja.
Aber es gibt auch einen formalen Punkt. Die Art und Weise, wie man dieses Reich Gottes bauen soll und will, ist eine des Dienens.
Ja.
Das heißt nicht, dass man nicht für seine Überzeugungen einstehen kann, aber es heißt, dass man nicht um jeden Preis seine eigenen Überzeugungen durchsetzen kann.
Ja, und auch nicht muss. Ich glaube, der ganze Punkt von das Zeugs echt glauben, wirklich glauben, Jesus ist der Herr und es geht um das Reich Gottes. Wer das wirklich glaubt, der ist ja auch überzeugt, dass Gott, der diese Welt geschaffen hat, irgendwie souverän ist und am Ende auch... Wenn es am Ende gut kommt, ist der auch verantwortlich dafür, dass es irgendwie gut kommt. Jetzt wie man so, das heißt, wirklich mit Gewalt mich durchsetzen oder meine Version des Christentums oder meine Perspektive von dem, was ich wichtig finde, durchsetzen müssen, macht ja nur, wer im Letzten nicht glaubt, dass Gott sich selbst durchsetzen kann, beziehungsweise, dass die Wirklichkeit nicht von alleine so ist. Wenn das Wirklichkeit ist, wovon wir hier reden, dann trägt das, auch ohne, dass ich das mit Gewalt verteidige. Und es ist gerade ein Ausdruck davon, eigentlich nicht wirklich zu glauben, sondern eher zu zweifeln, ob das dann wirklich stimmt, wenn ich meine, ich muss jetzt nachhelfen, am besten noch mit Druckmitteln oder mit Gewalt. Also da ist ein Paradox drin, eigentlich, dass eine gewisse Entspannung auch kommen könnte. Das ist nicht dasselbe wie, ich engagiere mich überhaupt nicht mehr. Aber es geht um die Form.
Und gleichzeitig haben wir ja durch die Christentumsgeschichte hindurch auch immer wieder verschiedene Arten und Weisen, wie man dieses Verhältnis versteht, von das Reich Gottes, was irgendwie kommt, es hat was mit mir zu tun, hat es was mit meiner Innerlichkeit zu tun in erster Linie, oder eben ist es was, wo ich was tun muss. Muss ich es sogar bringen? Und da gibt es ja ganz verschiedene Etappen, ganz verschiedene auch Vorstellungen, die davor geherrscht haben. Auf jeden Fall am Anfang halt mit eben, du hast jetzt schon die Jünger genannt, die zuerst irgendwie dachten, das wird politisch sein, das wird elementar darauf hinauslaufen, dass wir herrschen werden. Aber dann hat man die frühen Christen, die dann in diese Nachfolge Jesu einerseits verstanden haben, dass es vielleicht nicht darum geht in erster Linie, aber andererseits auch keine Wahl hatten, weil sie einfach eine Minderheit waren im römischen Imperium und sich da irgendwie auch als eine Gegenbewegung verstehen mussten. Das heißt, dort war...
Ja, also mussten. Nee, die hätten sehr wohl einfach Religion spielen können und Rom hatte überhaupt kein Problem, irgendeinen neuen Kult auch zu integrieren.
Ja, genau.
Macht alle mit, aber es war genau, weil sie gesagt haben, nein, es gibt ein anderes Königreich, es gibt einen anderen König, eine andere Ordnung. Auf die begründen wir uns und deswegen ist das Imperium hier, was wir sehen, ist eigentlich null und nichtig.
Ja.
Und deswegen werden die als subversiv wahrgenommen und unterdrückt.
Ja.
Eigentlich im Versuch, nicht politisch zu sein, werden sie politisch gelesen und deswegen als gefährlich und subversiv und unterminierend empfunden und dann verfolgt.
Weil es letztlich natürlich auch politisch ist, in dem Sinne zu sagen, Cäsar ist nicht Herr, sondern Christus ist Herr. Es hat ja was, es ist ja auch subversiv. Ja. Aber es ändert sich ja dann schon mit Konstantin. Weil dort kommen diese Fragen dann nochmal wie in einem Brennglas auf, weil man hat jetzt 400 Jahre lang, mehr oder weniger, oder 300 Jahre lang, musste man sich nicht auf die gleiche Art und Weise mit dieser Frage auseinandersetzen. Also wie ist das Verhältnis jetzt von diesem Reich Gottes mit der irdischen Politik, wenn ich die Politik machen kann?
Ja.
Das ist ja was ganz anderes nochmal und nochmal sehr, sehr komplex und kompliziert.
Ich finde spannend, was dann passiert mit Augustinus, also einfach 100 Jahre später ungefähr. Rom fällt, großer Schock, dieses irgendwie Weltreich wird von den Goten eingenommen. Und Augustinus macht dann eine ganz spannende Unterscheidung. Ich glaube, die kann auch hilfreich sein für uns heute, weil er eben davon spricht, dass es eine Stadt Gottes gibt und eine irdische Stadt. Also, und er benutzt, glaube ich, auch Begriffe, die, also politische Begriffe. Er meint nicht irgendwie Civitas, einen Ort, wo man wohnt oder sowas, sondern eben Civitas, also politische Begriffe. Und meint und unterscheidet eben. Also wir leben alle in dieser irdischen Stadt, aber wir haben auch eine Heimat eben in dieser göttlichen Stadt. Und es geht darum, mitten in dieser irdischen Stadt als Bürger der göttlichen Stadt zu leben. Und das hat ja auch was immens Politisches. Was aber mein Leben in der göttlichen Stadt nicht abhängig macht von meinen politischen Umständen. Ja. Das finde ich das Spannende, das Hochspannende sogar auch durch die christliche Geschichte hindurch, dass egal wie die politische Lage war, niemals der Lobpreis an Gott aufgehört hat, niemals die Hoffnung, dass es besser, also dass das irgendwie gut kommt, aufgehört hat und auch das politische Engagement, aber auch die Zurücknahme, es nicht abhängig machen von mir, nie aufgehört hat. Ja. Das finde ich total spannend, dieser Aspekt.
Also was... Ich glaube, was die Implikation ist, ist Selbstrelativierung. Ich glaube, das ist eine Tugend, die man einfach als Christ, der sich auf diese Geschichte und dieses Evangelium irgendwie bezieht im Selbstverständnis. Ich glaube, ein Takeaway ist, keine Überidentifikation mit System X oder Partei X oder Vorstellung X und eine Fähigkeit, mich selbst zu relativieren auf Gott hin und zu sagen, im Letzten ist es unverfügbar und wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir von etwas, was im Hier und Jetzt konkrete Gestalt annehmen kann, sehr wohl. Ich glaube, es gibt Früchte von Gesellschaften, von Kulturen, die sich positiv auf das Evangelium, auf das echte Evangelium beziehen. Das trägt Früchte, die will ich nicht missen. Ich finde, ganz viele Aspekte von unserer westlichen, europäischen, zum Teil auch amerikanischen Kultur sind sehr wertvoll und sind sehr wohl verteidigungswürdig sogar. Weil die Frage ist ja heute wieder aktuell, was machen wir jetzt, wenn das bedroht ist von außen, wenn es Kulturen, Autokratien gibt, von außen, zum Teil auch von innen, Bewegungen, die genau das aktiv bekämpfen wollen und unterminieren wollen. Dieses Erbe. Und in Europa ist es nochmal spannend, weil es natürlich ein Mix ist von, sag mal, christlichem Erbegrob, jüdisch-christlichem Erbegrob und dann Aufklärung auch. Auch in bewusste Kritik und zum Teil Distanz zu diesem. Also, und dieser Mix hat was generiert, was echt wertvoll ist. Aber das hat genau wieder damit zu tun, das kann man anerkennen, wenn man sagt, es gibt eine gewisse Vorläufigkeit von dem, was wir Christen da jetzt auch kulturell gebracht haben. Also man muss das einordnen können, gleichzeitig Ja sagen und gleichzeitig auch wiederum kritisch hinterfragen können. Das ist die Tugend, die gefragt ist und die man, obwohl, wenn man jetzt Augustinus liest, da zum Teil auch Fragezeichen hat, wie er dann mit Leuten umgeht, die Sachen nicht so genau sehen wie er. Aber man braucht auch nicht unbedingt Augustinus. Ich glaube, das wäre in der Bibel selbst schon drin, diese Spannung. Christen müssen zwei Aspekte betonen. Komplette Affirmation von Schöpfung und Gestaltung und Engagement und die Überzeugung, dass wenn ich aus dem Glauben heraus, wenn wir aus dem Evangelium heraus leben, dass das gut ist, dass das menschliches Leben gelingen lassen kann, dass da enorm viel drin ist, kulturell, im Zusammenleben, sozial, dass Früchte sind, die gut sind für die Menschen und zu denen man stehen kann, auf die man auch stolz sein kann und sagen kann, finde ich toll. Und gleichzeitig das Bewusstsein, das sind immer Menschen, da menschelt es, da ist Sünde mit im Spiel, da sind Verfehlen mit im Spiel, da ist Macht im Spiel, da ist Missbrauch mit im Spiel, da kommt ganz viel, kommt da eben auch mit, Schattenseiten, die man kritisieren muss, wo man sich distanzieren muss, wo man relativieren muss, wo man sagen muss, das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt von Gott her und das steht in vieler Hinsicht noch aus. Und dann aber, da geht es immer hin und her zwischen, das Reich Gottes ist schon da, wir haben einen Auftrag und das Reich Gottes ist noch nicht da und bitte jetzt nicht uns zu sehr ins Überhöhen.
Was denkt ihr, was in dem Zusammenhang Gebet für eine Rolle spielt? Ganz spontane Gedanke. Also man betet ja für Dinge, also in der Fürbitte macht man es im Gottesdienst, aber natürlich auch persönlich. Also das ist ja auch irgendwie was, ich engagiere mich für etwas, aber es ist auch was Distanziertes, weil ich mein Anliegen jemandem anvertraue.
Also ich glaube, das hat was, da ist etwas von dieser Selbstrelativierung eben auch wirklich drin.
Ja.
Also im Gebet sage ich ja genau, dein Wille geschehe, dein Reich komme, aber es bin nicht ich, der das macht. Mhm. Es ist Gott selbst, der das herbeiführt. Ich bete um dieses Reich, weil ich gerne sehen möchte, dass es eben ankommt. Und ich glaube, das hat was, das ist was unglaublich Wichtiges und war durch die Geschichte hindurch unglaublich wichtig, das Liturgische, also das Gebet, dieses Eintreten in diesen Willen Gottes, aber eben nicht einfach durch bestimmte parteipolitische Parolen, sondern im Wissen darum, dass letztlich all unser Handeln vorläufig ist, im Wissen darum, dass letztlich sogar die guten Dinge, die wir machen, die können teilhaben an diesem Reich, was kommt, die können gut sein, die können schön sein und trotzdem sind sie vorläufig und werden noch einmal verwandelt werden.
Ja, also müssen unbedingt müssen, ja. verwandelt werden. Ich finde es noch spannend, weil gleichzeitig ist das Alte Testament, aber die Bibel insgesamt, ist voll auch von konkreten Anweisungen zur Gestaltung von Leben, von zwischenmenschlichem Leben. Mhm. Also da ist schon auch bei allem Jenseitigen und Relativieren und so, da ist schon drin, und es ist ja gerade jetzt für dich als Katholik, ist das natürlich zentral, das Jubilee Year ist ja jetzt genau. Und die Idee von diesem Jubeljahr jetzt auch im Alten Testament, Land zurückgeben, Sklaven freilassen, Schulden erlassen und so weiter und so fort, sind ja ganz, ganz konkrete ökonomische und soziale und gesellschaftliche Dinge, die Implikationen sind des Glaubens an, jetzt im Sinne von Deuteronomium und Levitikus, dieser Gott hat uns befreit, alles, was wir haben, ist eine Gabe von ihm. Dieser Gott hat die Welt geschaffen, am Ende gehört eh alles ihm. Deswegen sollen wir großzügig sein mit den Armen, mit Witwen, mit Waisen und so weiter. Das hat soziale Implikationen. Wenn Gott Gott ist, wenn Gott herrscht, wenn Gott der Schöpfer ist, wenn Gott das Reich der Zielpunkt ist von dem, worauf diese ganze Geschichte hinläuft, dann hat das konkrete Implikationen für heute und hier. Und das steht aber in einer gewissen Spannung, dass wo immer dann Menschen versuchen, das irgendwie in eine konkrete gesellschaftliche, politische Form zu bringen, dass das, was da am Ende dabei rauskam, sich auch immer etwas mulmig anfühlt. Trotz aller guten Intentionen. Jedes NGO kämpft dann am Ende mit Korruption und Geld und Machtmissbrauch. Also die Story ist komplett ambivalent, wenn man dann in die Geschichte schaut, was geschieht, wenn Menschen versuchen, das irgendwie ernst zu nehmen. Ist aber immer noch besser, als wenn niemand das ernst nimmt. Die Welt, wo niemand das ernst nimmt und die Implikationen des Evangeliums komplett ausgeblendet werden, die finde ich auch nicht besser.
Also es hat wirklich auch ein bisschen was Frustrierendes, weil das ist ja nicht nur eben irgendwelche NGOs. Für uns alle ist ja die Frage, wie mache ich das? Wie versuche ich, orientiert am Evangelium zu leben? Und manchmal gelingt es ja bis zu einem gewissen Grad. Manchmal hat man das Gefühl, ich glaube, das wäre richtig. Auch politisch zum Beispiel engagiert man sich, auch sozial engagiert man sich. Und da kann es frustrierend sein, das zu hören. Eben, das reicht trotzdem noch nicht. Es ist nicht das, was am Schluss kommen wird. Einerseits, andererseits hat diese Relativierung auch was Befreiendes, weil man eben nicht selbst verantwortlich ist, dass am Schluss alles gut kommt.
Ja, logisch, es wäre eine Katastrophe, wenn wir verantwortlich wären, dass alles gut.
Und ich glaube, deshalb geschieht auch sehr viel sehr, sehr Schlechtes, weil Menschen das Gefühl haben, wir müssen jetzt unsere Handlungsprogramme, von denen wir glauben, dass sie das Reich Gottes bringen, durchsetzen, und zwar mit allen Mitteln.
Ja, ja. Also eben, aber wenn wir zurückkommen zu dieser Angst, auch medial von Reich Gott, Christen, die irgendwie fromm sind und gesellschaftlich in der Öffentlichkeit das laut verkünden oder Fußballstars oder so. Ich glaube, da müsste man wirklich nochmal genau hinschauen und differenzieren und dann eigentlich das, was wir jetzt so im Galopp kurz angeschnitten haben, mal systematisch durchgehen, was in dieser christlichen, in der Tradition des Christentums, auch in verschiedenen Denominationen und kirchlichen Traditionen, wie man dieses Verhältnis von Gottes Herrschaft und Gottes Plan und Gottes Reich, Kirche, Politik, wie dieses Verhältnis, wer der Mensch darin ist, die Rolle von gläubigen Menschen in diesem ganzen geschichtlichen Gefüge, wie man das austariert und wie das verstanden wird, ist eigentlich ein unglaublich komplexes Erbe mit ganz vielen radikalen Beispielen, die interessant sind. Aber ich glaube auch in einer breiten Tradition von wie man da es konstruktiv schaffen kann, diese Spannung auszuhalten. Und nicht einfach nur jetzt, wie wir sagen mussten, ist eine Spannung, müssen wir halt aushalten, sondern zum Beispiel katholische Soziallehre finde ich eigentlich ein extrem gutes Beispiel dafür, dass man irgendwie dieses Evangelium ernst nimmt, dass man den Menschen ernst nimmt, dass man die Rolle der Kirche hochachtet, man ist ja katholisch, katholische Soziallehre, und dann aber versucht, was sind die Implikationen gesellschaftlich dieses Erbes?
Ja, und das Spannende ist, dass die katholische Soziallehre genau eben nicht nur katholisch in einem konfessionellen Sinn will, sondern allgemein.
Catholic,
also eigentlich wollen sie sagen, auf diese Art und Weise können Christen, also eben auch Nicht-Katholiken, versuchen, am Evangelium orientiert gewisse Prinzipien zu gewinnen, wie man sich engagieren kann, sei das politisch oder eben ökonomisch oder sozial. Und das, also ich
bringen wir die zusammen. Was sind die Prinzipien? Personalität.
Also es gibt genau, die menschliche Person steht im Zentrum. Von dort aus geht es eigentlich. Dann gibt es Solidarität, ist sehr sehr wichtig. Subsidiarität ist sehr sehr wichtig. Das Gemeinwohl ist natürlich eine der zentralen Begriffe. Und dann gibt es noch einige mehr. Also mit Papst Franziskus ist dann Ökologie immer auch noch dazu gekommen, in einem sehr ganzheitlichen Sinn eben, weil alles verbunden ist, kann es nicht sein, dass man durch bestimmte ökonomische Praktiken die Welt vernichtet.
Das bindet dann auch diesen Fokus auf die menschliche Person nochmal in einen weiteren Schöpfungskontext ein. Das ist schon Option für die Armen ist doch auch nicht ein Prinzip auf der Ebene wie die anderen, aber war immer wieder ein Thema, wo man sagt, das Evangelium, du kannst einfach nicht Jesus irgendwie lesen, was der da macht und tut und sagt, ohne die Option für die Armen.
Ja. Und ich würde vollkommen übereinstimmen, ich finde auch, die katholische Soziallehre macht da was mit diesen Prinzipien. Ja, es sind nicht einfach Prinzipien und jetzt kann man das einfach so anwenden, eins zu eins in jeder Situation, sondern es hat eigentlich einen sehr weisheitlichen Umgang. Also sie sagen, das sind die Dinge, an denen könnt ihr euch orientieren. Aber dann, wie man konkret etwas umsetzt in der Politik, da sprechen wir mit den Leuten, die auch Experten sind. Orientiert, ethisch orientiert, ethisch orientiert sind wir an diesen Prinzipien.
Und was eben gut ist, was ich gut finde, ist, dass es bewusst so ist, artikuliert ist, dass jemand, der jetzt auch nicht unbedingt katholisch ist, das verstehen kann und eigentlich auch mindestens konstruktiv darüber debattieren kann. Es ist eine Form, wie sich christlicher Glaube in eine plurale Gesellschaft eingeben kann, über konkrete politische, ethische Themen sich verständigen kann. Und das finde ich eigentlich schon eine Leistung eigentlich. Es ist ein ziemlich hohes Gut, was die Katholiken uns da geliefert haben, an wie man Reich Gottes eben differenziert konkret in die Praxis, ins praktische politische Leben reinnehmen kann.
Und das ist ja auch das Ziel, dass es eben universalen Anspruch auch gewissermaßen hat. Das soll die ganze Schöpfung betreffen. Es bringt ja nichts, wenn jetzt hier die machen das so und die machen das so und so weiter, sondern also irgendwie geht es ja darum, auch gemeinsam daran mitzuwirken, dass eben der Mensch als Teil der Schöpfung auch für die Schöpfung und für Gott und zum Wohl aller das mitprägt und mitgestaltet. Und eben, wie du gesagt hast, ich finde auch, dass es Prinzipien sind, etwas sehr, sehr Sinnvolles. Und klar, Politik besteht nicht immer nur aus Prinzipien. Das würde nicht viel bringen. Wir brauchen auch Gesetze und Richtlinien und sowas, wo es ganz konkret wird. Aber das ist immer das, was wandelbar bleibt. Ich finde diese Prinzipien etwas sehr, sehr Hilfreiches, um auch immer wieder zu kontrollieren. Sind wir da noch auf dem richtigen Weg mit unseren ganz konkreten Geboten und Gesetzen, die es dann eben gibt?
Es hat eher die Funktion eines Kompassorientierung als jetzt, nehmt diese zwei nächsten Schritte, um das Problem zu lösen. Ich finde zum Beispiel eine andere Tradition, so diese, es gibt so im gewissen Strängen des Calvinismus, vor allem dann in den Niederlanden, Ende 19., Anfang 20. Jahrhunderts, Abraham Kuyper und solche, da gibt es so diese Vorstellung, die lustigerweise, paradoxerweise, traurigerweise dann von diesen Seven Mountains eigentlich pervertiert wird, aber die Vorstellung von diesen Sphären, Sphere Sovereignty, also die Gesellschaft, eine Kultur, eine Gesellschaft hat verschiedene Bereiche, Sphären, Bildung, Familie und Erziehung, Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort. Und eben dann auch die Kirche, wo es um Anbetung geht und die Gottesbegegnung. Und in deren Logik sind die eigentlich voneinander getrennt. Die haben jeden Eigenlogik, eine Eigengesetzlichkeit. Und die Idee ist genau, dass man die nicht vermischen soll. Dass es schlecht wäre, wenn ein Bereich alle anderen dominiert. Jetzt in unserer Gesellschaft könnte man fragen, hat die Wirtschaft alle anderen Bereiche eigentlich mehr oder weniger unterwandert, dominiert sie? Schlecht wäre auch, wenn die Kirche alle, also die Kirche jetzt im Sinn von die Angestellten der Kirche, wenn die alle anderen Bereiche dominieren würden, das will man eben auch nicht. Also die Idee ist da eigentlich, du hast verschiedene Bereiche, die haben eine gewisse Eigenlogik, die stehen alle unmittelbar unter Gott, weil Gott das alles geschaffen hat. Aber du hast eigentlich ein differenziertes Bild davon, wie dann eine Gesellschaft sein soll. Und kannst dann eben auch mit Differenzen in diesen Bereichen, mit Spannungen eigentlich umgehen. Und das wäre jetzt, sag ich mal, ein anderes Modell, wo du mindestens genau nicht diese Identifikation hast von hier sind wir haben das Reich Gottes, wir sind die neuen Apostel und wir übernehmen jetzt die ganze Gesellschaft und alle Bereiche, sondern nein, du hast eine Arbeitsteilung und kannst damit eben auch eine gewisse Pluralität aushalten, die genau nicht flach gemacht werden soll, jetzt durch meine Reich Gottes-Initiative. Das Modell kann man auch wiederum kritisch anschauen aus verschiedenen Hinsichten, aber es ist ein anderes Beispiel neben der katholischen Soziallehre für ein System, wo klar ist, Reich Gottes wird nicht unmittelbar identifiziert mit meinem Programm. Und da könnte man jetzt weiterreden, durch die Geschichte durch gibt es zahlreiche Beispiele, wo das eigentlich differenziert ist. Und ich glaube, man muss sich da über diese Tradition auch etwas bewusst werden, um diesem Problem von einer Überidentifizierung begegnen zu können. Aber ein Problem finde ich schon jetzt in diesen medialen Darstellungen, dass man das natürlich nicht kann. Mhm. Weil wir natürlich nicht nachgeforschten, Theologie studierten, Kirchengeschichte durchgeackert, um zu überlegen, was wird jetzt hier gemeint. Aber da wird ziemlich verkürzt dann einfach, wer Reich Gottes sagt, meint irgendwie Gesellschaft unterwandern. Oder eben Reich Gottes gleich Gottes Staat. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich klar nicht der Fall aus einer christlichen Sicht. Man kann sich Christ nennen und sowas konstruieren. Amerika ist das gute Beispiel dafür. Aber ich glaube eigentlich, die breite Masse dieser christlichen Tradition hat ein viel differenzierteres Bild und ein selbst, ein reflektierteres Bild auch, ein selbst differenzierteres Bild. Und das müsste man eigentlich ernst nehmen. Dem müsste man eigentlich nachgehen, um heute darüber nachzudenken, was heißt es, irgendwie Christ zu sein in unserer Gesellschaft, in der Politik.
Ja, und während man das tut, gilt es schon tatkräftig mitzuwirken, würde ich sagen. Also eben genau im Gespräch mit anderen Leuten, diesen Begriff Reich Gottes differenziert darzustellen, aber eben auch als Mitbürger des Himmlischen Reiches schon aus einer Freude heraus an der Schöpfung, am Leben teilzuhaben, die Gesellschaft zu prägen, positiv, in der Freiheit und im Glauben daran, dass Gott es vollenden wird.
Ja.
Also wenn Reich Gottes diejenige Sphäre ist, wo Gott regiert, wo es gut kommt mit der Schöpfung und mit den Menschen, dann sollte man als Christ natürlich wollen, dass dieses Reich Gottes kommt. Ja. Weil dann könnte alles gut werden, wie ja hier der Slogan ist.
Das würde ich auch sagen, ja. Und machen noch Fragen, oder?
Ja,
Q&A. Genau. Beziehungsweise lieber Fragen und Kommentare. Das ist immer
genau, witzig. Ja.
Also erstmal herzlichen Dank.
Eine Frage, die mich eigentlich immer schon lange umtreibt, ist die, also ihr habt jetzt ein bisschen so getan, als wenn das Christentum mit der katholischen Soziallehre und so weiter ist ja eigentlich sehr weit vom Gottesstaat entfernt. Aber wenn man ehrlich ist, gab es 1500 Jahre oder sogar länger christliche Gottesstaaten, die nicht viel anderes zugelassen haben. Und erst durch die Aufklärung wurde irgendwie klar, okay, damit sind Menschen nicht zufrieden, Pluralität muss Platz für andere lassen und so weiter. Demokratie ist ein anderes System. Und ich finde, also da kommen ja auch christliche Impulse mit rein in die Aufklärung.
Ja, ja.
Aber trotzdem, finde ich, muss sich das Christentum durchaus vorwerfen lassen. Also ich finde, ihr habt das ein bisschen zu freundlich dargestellt von der christlichen Geschichte her, die durchaus gottesstaatlich orientiert war über die meiste Zeit, die es das Christentum gibt. Meine Frage wäre, weil die Aufklärung ja durchaus auch atheistisch motiviert ist, brauchen wir so etwas anscheinend um im Griff gehalten zu werden. Ne? Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, es kann ein bisschen zu viel Salz vielleicht auch versalzen. Also, wisst ihr, was ich meine? Brauchen wir ja. die Gegenkraft, damit wir nicht sowas wie in Amerika machen.
Also ich vielleicht etwas zu Beginn, wenn du sagst, ja, wir hatten 1500 Jahre lang sowas wie ein Gottesstaat und dann kommt Pluralismus und so. Das mag stimmen, aber rein historisch gesehen, aus der Entwicklung von wie eine Gesellschaft funktioniert hat, gab es natürlich nirgendwo sonst je Pluralismus und Demokratie. Und das heißt, so könnte man auch nochmal fragen, wieso oder wo gibt es heute Pluralismus, Demokratie? Und das sind in erster Linie Länder, die in dieser Geschichte stehen. Jetzt kann man da fragen, was ist der christliche Anteil, was ist der Anteil der Aufklärung und so, das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich würde schon sagen, im Christentum gibt es durchaus viele Ressourcen, um eben Demokratie zu denken, um eben Pluralismus zu denken, um eben eine Gesellschaft aufzubauen, die nicht auf Zwang beruht. Eben wie Christus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht um zu unterdrücken. Ja, das war mein...
Ja, die große Frage ist wirklich, ob die konstantinische Wende falsch war. Fragezeichen, keine Ahnung. Da ist da unglaublich viel Gutes dabei rausgekommen. Ich will, das muss man immer auch sagen, aber es stimmt. Das Christentum die ersten 300 Jahre identifiziert sich überhaupt nicht mit der politischen Ordnung. Ganz im Gegenteil. Bis zum Martyrium, man kann mich umbringen, weil es geht um das Leben im Himmel. Gleichzeitig ist die Frage natürlich... oder die zweite Gefahr war immer auch so ein Jenseitsglaube. Das kommt auch so genau und so in dieser, bei Origenes im 2., 3. Jahrhundert auf, wo sich dann auch die endzeitliche Vorstellung ändert. Vorher war klar, Auferstehung der Toten, leiblich, fleischlich, neue Schöpfung, das ganze Programm. Und dann kommt so dieses, die Seele geht in den Himmel und die Schöpfung ist eigentlich vernachlässigbar. Das kommt fast gleichzeitig auf wie... wir übernehmen jetzt politisch hier den Staat. Also bei Eusebius ist ja genau das Problem, er schreibt Geschichte und jetzt ist wie, dieses Reich Gottes ist jetzt in Erfüllung, wo Konstantin das christlich macht und das ganze Imperium christlich wird. Und ab dann ist man in diese Bedrulle drin, dass eigentlich das Evangelium von Jesus Christus sehr wenig Stoff bietet, um so eine Form von Herrschaft irgendwie zu legitimieren oder zu gestalten. Und gleichzeitig sind wir aber als Menschen in dieser Welt verantwortlich zu gestalten. Und wenn man da in ein politisches ankommt, dann muss man Politik betreiben. Und wie macht man dann das? Das ist schon extrem schwierig. Aber wie Nikolaus gesagt hat, ich glaube, die Ressourcen sind da, um am Ende da zu landen, wo wir heute sind, in puncto Demokratie und Pluralismus. Und ich glaube auch, dass der Atheismus, Religionskritik beginnt ja nicht mit Leuten, die einfach mal Gott hassen oder an Gott nicht mehr glauben und dann von außen das kritisieren. Das kommt ja von innen heraus. Es beginnt ja im Alten Testament. Religionskritik machen die Propheten über ihre Könige schon und sagen, was ihr da macht, ist eigentlich nicht genau das, was da geplant gewesen wäre. Das heißt... Diese Form von Selbstkritik ist komplett angelegt im Christentum. Und gleichzeitig, aber das haben wir, glaube ich, schon auch gesagt, ist es eine Fehlgeschichte, die Geschichte des Christentums. Und wo Menschen menschlich sind, geschehen dann Dinge, die nicht gut sind. Das heißt, ich glaube einfach, es ist eine Spannung. Und die kann man nicht aufheben. Ich finde es fair zu sagen, dass da viel Negatives war. Ich finde, insgesamt ist im Moment der Trend eher, alles schlecht zu machen an der christlichen Geschichte des Christentums. Und da würde ich sagen, da braucht es auch wieder mal ein differenziertes Bild. Extrem viel von dem, was wir heute hier haben und machen und sagen können, gibt es nur hier, weil es das Christentum auch gab, weil es diese 2000 Jahre gab, wo Leuten im Sinne des Christentums oder auch gegen das Christentum, aber in Auseinandersetzung mit dem Evangelium versucht haben zu leben. Und das, da finde ich, muss man fair sein. Warum fliehen die meisten Leute im Moment nach Europa? Und nicht nach China oder nach Russland oder in einen islamischen Staat. Das hat Gründe, weil es hier was gibt an Freiheit, an Demokratie, was erstrebenswert ist. Und das ist auf diesem Boden gewachsen.
Ja, also vielen Dank für die Diskussion. Ich habe mich auch so ein bisschen nicht gestört, aber gewundert, dass ihr da die katholische Soziallehre so stark gemacht habt. Ich bin kein Experte, aber ich habe mich so... Und natürlich bietet sich das auch an, weil es eine katholische Soziallehre irgendwie in einem einigermaßen kanonischen, lehramtlich beglaubigten Sinne überhaupt gibt. Ja. Und es gibt aber gute Gründe, warum es das im reformierten Raum eben nicht gibt. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass eben das reformierte Selbstverständnis, würde ich schon sagen, doch noch einmal entschieden pluralistischer und diskursiver angelegt ist und es eigentlich auch gar nicht denkbar ist, dass sich in dieser Art so ein verbindlicher Prinzipienkorpus der Soziallehre herausbildet. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also zwei Beobachtungen. Das eine ist, eines der Grundprinzipien einer reformierten Soziallehre, das interessanterweise fehlt katholischerseits. Vielleicht ist das jetzt einfach ein semantisches Problem, aber Freiheit gehört nicht zu den Prinzipien zu den fünf Prinzipien der katholischen Soziallehre. Das wäre ganz sicher eines der ersten Prinzipien, das man reformierterseits stark machen würde und sagen, die Freiheit, die Selbstbestimmung des Menschen wäre ganz entscheidend und damit würde dann eben auch ein sehr viel stärker basisdemokratisches, pluralistisches Ethikverständnis überhaupt einhergehen. Und ich habe mich gefragt, ob nicht ein gewisser Widerspruch auch besteht, wenn bei den Katholiken das Prinzip der Subsidiarität stark gemacht wird. Es muss quasi möglichst auf den unteren Ebenen muss man sich verständigen und die Probleme lösen und so. Aber das Prinzip der Subsidiarität wird lehramtlich mehr oder weniger gesetzt. Das kommt quasi von ganz oben. Mhm. Und das wäre jetzt sicher das, was reformierterseits ein bisschen Anstoß erregen würde, dass man irgendwie, dass man vielleicht nicht im Englischen you can't have the cake and eat it too. Also entweder setzt du das Ganze an auf einen pluralistischen, diskursiven Prozess und dann können sich alle beteiligen und dann wird es wahrscheinlich nie ein geschlossenes System von Prinzipien geben. Mhm. Oder man fährt das katholische Modell, muss sich aber dann bewusst sein, dass das natürlich auch, dass da gewisse, ich sage jetzt mal, eine Hierarchie oder Machtstruktur mit verbaut ist.
Mhm. Ich habe nur schnell zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, die Freiheit ist elementar mit drin, und zwar in der Würde der Person. Das wurde vor allem im Kompendium der katholischen Soziallehre Anfang der 2000er wurde das unglaublich stark gemacht. Da wird sogar die Würde der Person von der Freiheit her aufgezogen. Also das heißt, die Freiheit ist dort auch sehr stark mit drin. Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, da ist das Selbstverständnis ein bisschen anders. Also man kann das von außen so sehen, das ist das Lehramt und das wird halt gesetzt. Aber katholischerseits würde man das nicht so verstehen, man würde es eher so sagen, das sind Prinzipien, die erkannt wurden, die man vernünftigerweise erkennt. Und darüber denkt man nach, über hunderte von Jahren. Und da hat sich durch verschiedene Traditionen, durch Gespräche, durch alles Mögliche, haben sich solche Prinzipien entwickelt. Und die werden dann lehramtlich zusammengefasst, das stimmt. Aber die sind nicht gesetzt in einem Sinne von, jetzt müsst ihr das. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, diese Prinzipien, das sind nicht einfach irgendwelche Prinzipien, die man haben kann oder nicht, sondern das sind eigentlich Prinzipien, die einen demokratischen Staat erst, das sind die Bedingung der Möglichkeit für einen demokratischen Staat, für Pluralismus, für Gespräch, für Diskurs. Also Solidarität, die Würde der Person, auch die Möglichkeit, eben subsidiär zu handeln und nicht die ganze Zeit von oben herab was zu hören. Also das sind Dinge, wenn da jemand jetzt sehr frei wäre und sagen würde, ja gut, für mich ist die Würde der Person nicht so wichtig, dann kann man das schon machen, aber das wird dann schwierig, noch einen Diskurs zu führen. So. Mhm.
Weil, und dann ist vielleicht auch der Unterschied zwischen, ich sage mal, Fragen des Heils und dann Fragen der politischen Gestaltung in einer verworrenen, pluralen Gesellschaft. Mhm. Und da finde ich eben das Spannende, dass diese Prinzipien mindestens Gesprächsstoff bieten, um differenziert nachzudenken.
Und die Rückfrage an die reformierte Tradition, an protestantische Tradition wäre dann, ist dann die Alternative ist ja auch nicht Beliebigkeit. Es kann auch nicht jeder herkommen und irgendwas sagen, gegen jeden und so weiter. Und die Reformierten sagen dann, wir sind pluralismusfähig, wir lassen alles zu, es gibt überhaupt keinen Referenzpunkt. In ein Referenzpunkt kommt, und dann ist die Frage, wer setzt diesen Referenzpunkt? Ist es das Evangelium, ist es was auch immer? Irgendwer muss am Ende hinstehen und sagen, wir orientieren uns an X, Y und Z. Das macht uns zu Reformierten, sonst können wir die reformierte Kirche auflösen. Und dann ist die Frage, wer ist das? Am Ende steht jemand hin. Entweder bin ich's, oder Simon ist es, oder du bist es, oder das Lehramt ist es, aber jemand muss hinstehen und die Frage, und die sind dann am Ende alle, Frage ist, wer legitimiert diese Person, die setzt, woran wir uns orientieren, damit wir uns überhaupt als eine kohärente Gruppe verstehen können? Und ich glaube, das Problem ist ungelöst. Ich würde nicht sagen, ich bin auch nicht katholisch, das Lehramt ist für mich jetzt in dem Sinne so verbindlich, wie es für den Simon hier wahrscheinlich ist, auf dem Sofa. Aber ich finde, wir haben das Problem überhaupt nicht gelöst. Bei uns ist einfach Beliebigkeit, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, keine Ahnung, sind wir besser dran, machen wir es besser als die Katholiken? Fragezeichen.
Also im besten Fall wäre das ja quasi das Volk, dass dann die das Kirchenvolk, dass die Kirchenvertreter legitimiert. Und das ist ja vielleicht ein bisschen der Störmoment beim Katholizismus, weil halt das Kirchenvolk im Katholizismus quasi nicht die Kirchen, die Würdenträger legitimiert oder ins Amt hebt.
Das stimmt, aber wir reden ja nicht über die Kirchenverfassung. Okay. Hier geht es wirklich um Politik. Und ich sage mal, die Katholiken haben es geschafft, in der Politik, wo sie ja dann auch nicht sagen, unser Papst soll jetzt hier der Präsident der Bundespräsident werden in der Schweiz, sondern wo sie dann eben als Katholiken einfach wählen und abstimmen und so weiter und so fort. Es geht um die Politik. Und da finde ich, da hat die katholische Soziallehre was geleistet und was hingestellt. Da gibt es ein Buch, das kann man lesen, das kann man diskutieren. Das finde ich interessant. Aber es gibt auch gute protestantische Ethiken. Klar, natürlich. Also, aber unser Punkt ist nur, fast alle von diesen Ethiken würden das Reich Gottes wahrscheinlich irgendwo erwähnen und würden damit nicht meinen, wir machen einen Gottesstaat. Das heißt, die Breite von reflektiertem Christentum, die da ist, meint eigentlich nicht dieses naive, wir übernehmen einfach die Politik. Und das wird in den Medien leider oft anders dargestellt und ist eigentlich schade.
Ja. Ja, also ich möchte den Bogen noch weiter spannen und weg vom reformierten und katholischen Rahmen und den sprengen. Und zwar ist ja die große Diskussion heute, ist die autoritäre Machtausübung, wie sie jetzt von gewissen Größen links und rechts, also im Westen und im Osten propagiert werden, ist das wirklich die Lösung gegenüber dem demokratischen System? Ich möchte behaupten, dass und zwar mit Erwähnung von einem Soziologen dann, dass der Heilige Geist, wenn man auf das Christliche zu sprechen kommt, eigentlich demokratisch ist. Und zwar in dem Sinn, dass Hans Joas hat ja ein Buch jetzt publiziert über Universalismus und er beschreibt die Welt des Guten und des Bösen eigentlich mit soziologischen Worten und lässt religiöse Experimente oder religiöse Äußerungen aus und sagt, da ist doch eine Bewegung, die zu den Menschenrechten geführt hat, die zu Demokratie geführt hat, zu Freiheit. Mhm. Und jetzt meine Frage an euch, ist da der Heilige Geist spürbar im ganzen säkular auch dominierten Diskussion heutzutage? Ich denke, das ist doch so.
Aber Hans Joas würde nicht sagen, es ist ein rein säkularer Prozess, der zu den Menschenrechten führt, oder? Das ist ja genau historisch gesehen Kirche, die sich an Gesellschaft abarbeitet und dann Aufklärung. Und dann natürlich schon Spannung. Und eben Kirche hat ja aus spezifischen Gründen sogar Menschenrechte kritisiert.
Er beschreibt die vielen Prozesse, die durch das Religiöse hindurch, oder?
Ja.
Durch auch die anderen, vielfältigen anderen gesellschaftlichen Modelle wie Buddhismus und so weiter.
Ja, ja.
Und auch die säkulare Ausgestaltung.
Ja.
Und er erkennt ja irgendwie auch als religiöser Mensch, ich weiß nicht, ob er Katholik ist.
Ist Katholik, ja.
Ja, das vermutet er, und das ist seine These, dass da, ja, ohne dass er den Heiligen Geist anspricht, ja, sagt er, da ist doch etwas, das sicher zur Demokratie führt, zur Freiheit. Mhm. Ist das nicht der Heilige Geist?
Mhm. Ja.
Also der Heilige Geist beschränkt sich sicher nicht auf die katholische Kirche.
Nein, es gibt auch Elemente von Heil, Elemente von Heil auch außerhalb, gell? Klar, ja. Sind wir alle froh.
Aber es ist ja einfach nur eine ganz spontane, breite Antwort. Er beschränkt sich sicher nicht auf die Kirche, der Heilige Geist. Ich glaube, das haben wir auch deutlich gemacht. Das Reich Gottes ist nicht gleich Kirche. Aber es ist auch nicht gleich identisch mit säkularen Bewegungen oder sowas. Das heißt, wir sind hier wieder in einer Spannung, und da muss man ganz fein auseinander dividieren, was das jetzt genau heißt. Was hier von inhaltlich, aber auch formal, also von der Haltung her, wie Dinge betrieben werden, wie man Politik macht, wie man diskutiert und so weiter und so fort, was davon fruchtbar ist und vom Heiligen Geist getragen ist und was nicht.
Ich finde, das Schwierige ist, wir haben jetzt von der Utopie her, weil das Thema ist, alles wird gut, nächstes Jahr vielleicht alles wird schlecht, und dann machen wir die andere Seite, weil es gibt schon beide, es gibt schon den apokalyptischen Impuls. Am Ende kommt es gut, ja, aber vorher vielleicht immer schlimmer, vielleicht immer kritischer. Und wenn es immer schlimmer wird, dann muss wer im Sinne des Guten agieren will, sich auch kritisch äußern dem gegenüber, was jetzt da ist, und dagegen sein, was in der Gesellschaft läuft. Also es gab Zeiten im 20. Jahrhundert, da musste man komplett gegen den Zeitgeist sein, weil der schrecklich war. Das heißt, ich glaube, dass der Heilige Geist überall wirkt. Das ist seine Schöpfung. Gott hat diese Welt geschaffen. Der ist mit allem irgendwie unterwegs. Und das geht bis hin zur frühen Kirche. Logos, Spermatikos sind überall drin. Die ganze Schöpfung hat was mit Gott zu tun. In dem Sinne glaube ich überhaupt nicht an eine Säkularisierung, je nachdem, was man darunter versteht. Und deswegen ist Gott auch mit jedem Menschen, mit der Gesellschaft, mit jeder Zeit intensivst unterwegs und dran. Und ist da souverän und hat da weniger Berührungsängste als viele Christen wahrscheinlich. Das habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wir kommen nicht darum herum zu differenzieren. Es kann gut sein, dass Dinge da im Moment laufen, die schrecklich sind. Und da muss man dagegen sein. Und ich glaube, sogar Menschenrechte sind ambivalent. Es kommt darauf an, wie man sich framet und was man für ein Menschenbild dem zugrunde legt. Da gibt es auch verschiedene, seit den Anfängen, seit Mitte 20. Jahrhundert, war es ein Kampf, eine Auseinandersetzung von katholischem Personalismus und eigentlich Transhumanismus. Julian Huxley war elementar beteiligt an diesen Debatten um Menschenrechte, und dessen Vorstellung von Menschen ist völlig evolutionär flach. Es gibt überhaupt nichts, überhaupt keinen Referenzpunkt. Wir sind einfach ein Stück biologische Materie. Wir sind ein abstrakter Subjektpunkt, der gleichzeitig mit dieser Materie irgendwie verbandelt ist, aber eigentlich dadurch nicht beschränkt ist und sich komplett unabhängig von irgendwas frei gestalten können muss und macht, was er will, und keinen Bezug hat zu irgendwas, weder Relation noch Natur, noch irgendeinen Bezugspunkt gibt es. Das führt zu völlig anderen Menschenrechten, als wenn du sagst, der Mensch ist verkörpert und relational und wir sind alle miteinander verwoben und verbunden und ihr macht mich zu dem, was ich bin, dann kann ich meine Freiheit nicht so verwirklichen, dass ich gegen euch gehe. Wenn ich ein abstrakter Subjektpunkt bin, der mit euch elementar nichts zu tun hat, dann ist mein Menschenrecht unter Umständen auch sozusagen mich gegen euch, von euch abgrenzen und gegen euch durchsetzen. Also noch mit diesen Dingen, die wir gut finden, muss man genau hinschauen, was ist dahinter, was ist für ein Menschenbild dahinter, was ist für eine theologische Ausrichtung dahinter, und dann kommt man wieder in die Bedrohung, dass man differenzieren muss. Also ich glaube, mit dem Zeitgeist gibt es keine einfache Form von Antwort. Es wird ein kontinuierliches Gespräch sein müssen darüber, was da kommt. Aber insgesamt finde ich Demokratie, Freiheit, diese Dinge, von denen wir alle profitieren, finde ich hohe Güter. Ich finde es gut, dass es die gibt, dass wir hier in einer Gesellschaft leben, wo man das darf, wo das möglich ist. Und bin persönlich auch bewegt und gestresst davon, dass viel von dem im Moment am Wegbrechen ist, sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch durch diese ich sage mal, alternativen Systeme, die uns im Moment politisch und militärisch auch Druck machen. Ja.
In Nathan der Weise legt Lessing, ich glaube, der Mutter oder der Schwester von Sultan Saladin einen Satz über die Christen in den Mund, der mir bei mir hängen geblieben ist. Und zwar ist das sinngemäß, ich bringe es nicht ganz genau hin, seine Tugend nicht, sondern seinen Namen wollen sie überall verbreiten. Und ich habe das Gefühl, dass das in Amerika gerade etwas ist, das wir gut sehen, dass das Etikett christlich, fast christliche Inhalte verdrängt. Und ich frage mich, wäre das nicht ein Ansatz, in die umgekehrte Richtung zu gehen und das Etikett in der politischen Arena, nicht in der Kirche, aber in der politischen Arena vielleicht einfach mal wegzulassen oder provokativ vielleicht auf die Schweiz zugespitzt, brauchen wir christliche Parteien?
Ich glaube, die Lösung, das wegzulassen, da würde ich mich jetzt dagegen stellen, weil ich glaube, der Punkt ist ja, dass man es anders füllen müsste. Also nur das christlich weglassen, ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ich glaube, was etwas bringt, ist, wenn Menschen sehen, dass es Christen gibt, die eben nicht nur den Namen, sondern auch seine Tugend verbreiten wollen. Mhm. Das heißt, ich finde christliche Parteien eigentlich etwas sehr, sehr Gutes und Schönes, obwohl selbstverständlich der Designator christlich immer zu viel sagt, den Mund immer zu voll nimmt, weil, wie gesagt, das sind Geschichten, die nicht immer nur positiv sind. Aber durchaus ist ja dort auch ein Anspruch drin. Man will eigentlich Politik machen, die sich am Evangelium, an einem christlichen Menschenbild, an Jesus Christus orientiert. Und da würde ich schon sagen, das ist weiterhin zentral für unser Land.
Nee, dass man die kritisieren kann. Der Punkt ist ja, wenn jemand sagt, ich mache christliche Politik, dann kannst du hingehen und sagen, wie geht das mit dem Evangelium zusammen und mit diesen Tugenden, wenn du den Sultan bedienen willst. Wenn das nicht ist, es gibt ja auch der Post-Christian Right in Amerika, so Neuheiten, die sind einfach scheißegal, die Schwachen sind schwach, wir setzen uns durch, was sagst du dann? Dann sagst du, finde ich nicht gut und so, aber da will ich lieber jemanden, der Evangelium sagt und christlich sagt, und man kann mit ihm über das Evangelium noch diskutieren. Mhm. Ich finde deswegen, aber das war schon lange das Problem, dass Amerika eigentlich christliche Ikonografie ist, aber nicht unbedingt wirklich jetzt in dem Sinne, dass glaubt, was die da als kulturelles Kampf-Credo vorspielen. Das gab es immer schon. Vielleicht kann man auch die Geschichte des Christentums so kritisch gegenlesen. Das Problem ist natürlich immer, wem spreche ich jetzt das Christentum und den Glauben ab und zu und so. Aber ich habe lieber Menschen, die sagen, ich mache christliche Politik und dann haben sie eine saudoofe Meinung, die ich nicht teile. Dann können wir uns aber über das Christliche und damit eben dann auch über die Politik verständigen. Also dieses völlig mit Religion nichts mehr am Hut, aber macht dann trotzdem Politik, die ja streitbar ist. Deswegen bin ich nicht sicher, ob es besser wird, wenn wir das Christliche hinter uns lassen und dann einfach jeder ohne diesen Bezug noch weiter politisiert, glaube ich. Ja.
Wie definiert ihr kurz und bündig das gute Evangelium?
Da müsste man jetzt eine ganze Geschichte erzählen, was das Evangelium ist. Nicht umsonst sind die Evangelien Geschichten. Also, ja, ja. Ein ganz kurzer Satz. Das Evangelium ist eigentlich die Botschaft, dass Jesus Christus Herr ist. Das müsste man jetzt ausfallen, so, und dann kommt es zum Problem. Aber das wäre eigentlich das Evangelium.
Ja. Ich würde auch sagen, das gute Evangelium ist, Gott ist Mensch geworden und dadurch ist jeder Mensch erhoben.
Ja. Hm. Ja, der Shorthand wäre das Reich Gottes, wäre der Inhalt des Evangeliums. ich glaube, dass eine evangelische Sicht in dem Sinne, die sich politisch äußert, schon mit dem Menschen beginnt, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und geliebt ist und dass das Leben eine Gabe ist und dass weil wir Geschöpfe sind, wir mit allem in der Schöpfung verbunden sind, Beziehung haben zueinander, zur Welt, zur Schöpfung, zu Gott. Und dass, wenn diese Beziehungen, wenn die gelingend sind und durch Liebe bestimmt sind, dass dann die Dinge gut kommen. Und ich glaube, Politik und Ethik und was wir da machen im Gottesdienst und in der Kirche oder online im digitalen Lagerfeuer, sollte irgendwie dazu dienen, dass das konkrete Gestalt annimmt. Mhm.